Wir würdigen heute die aktuelle Unterschichtdebatte und da war zuletzt davon die Rede gewesen, warum sich die Bildungsinstitutionen so gut dafür eignen, an ihnen eine betont vom Standpunkt von oben her durchgeführte Besichtigung der Unterschicht und ihrer Sprösslinge abzuziehen. Es besteht nämlich einerseits die Ideologie an der Bildung und ihren Institutionen ist nachvollziehbar, warum unser Laden so toll ist, nämlich aufstiegsorientiert und jeder kann aus sich was machen. Und andererseits, es besteht die Besorgnis und die Befürchtung, dass gewissermaßen an der Unterschicht diese Wohltat, die Bildungskonkurrenz als Einstieg in den Aufstieg dran vorbeigeht. Dann kann man also, wenn man die Sache sich so aufbereitet hat, die Unterschichtdebatte mit folgenden Akzenten führen. Entweder Akzent A, schickt es sich für einen so feinen Laden wie die Bundesrepublik Deutschland, so eine Unterschicht zu haben? Oder Akzent B, liegt es nicht an den Unterschichtlern, dass sie eine Schande für den feinen Laden Bundesrepublik sind? Diese Variante B, die mehr eine Besichtigung mit der Absicht der Schuldzuweisung an die Unterschichtler abzieht, die hantiert dann mit Verweisen von der Sorte, die lassen doch glatt den Willen zur Konkurrenz vermissen. Und bloß deswegen, weil sie schon in der Bildungskonkurrenz keine Chancen haben. Das ist ein Alarmzeichen. Das sind dann vielleicht auch welche, die, weil sie sich dem bürgerlichen Konkurrieren gewissermaßen entziehen, die dann auch politisch nicht gescheit ticken. Der ganze Ausgangspunkt, haben wir ja erwähnt am Anfang, von dieser Friedrich-Ebert-Studie war ja gewesen, das künftige Wählerverhalten von allerhand verschiedenen Schichten in Richtung auf die SPD abzuklopfen. Das ist die Seite mit quasi, das ist ein Menschenschlag, der droht uns durch Untätigkeit aus dem Ruder zu laufen. Untätigkeit, genauer gesagt, er will den Willen gar nicht mehr aufbringen, in den Institutionen der Konkurrenz mitzumachen, gerade auch in den Bildungsinstitutionen, wenn ihm die anderen Institutionen der Konkurrenz schon verwehrt bleiben. Aber es geht streng ausgewogen zu in dieser Debatte. Parallel zu dieser quasi Schuldzuweisung an die Unterschichtler, die dann immer dazu neigen, ihre Kinder zu verwahrlosen und am Ende in der Kühltruhe endzulagern, parallel zu dieser Schuldzuweisung gibt es auch die Abteilung der Debatte, die sagt, haben es die Institutionen selber und ihre Verwalter von oben nicht vielleicht an der einen oder anderen Ecke daran fehlen lassen, den Leuten die Bedingungen dafür hinzustellen, dass die sich in die Konkurrenz respektive in die Bildungskonkurrenz einklinken. Nach der Seite hin wird von Verantwortungsträgern dann sogar Selbstkritik geübt. Das ist übrigens ganz was anderes, zu sagen, wir haben zum Beispiel Kindergartenplätze verbaselt. Das ist ganz was anderes zu sagen als, aha, da gibt es jede Menge armer Leute. Wo kommt das denn her? Was hat das denn für einen Grund jenseits der Einstellung, die diese armen Leute an den Tag legen? Man hat, wenn man sagt, es müssen mehr kostenlose Kindergartenplätze her oder Ganztagsschulen oder so etwas, dann hat man die Frage nach dem Grund der Armut längst hinter sich gelassen und hat sich auf die Seite gestellt. Man muss armen Leuten gewisse Bedingungen hinstellen, damit sie wenigstens bei der Bildungskonkurrenz mittun können. Diese Unterschicht kann man also zum Anlass nehmen, die bürgerliche Lebenslüge einmal mehr neu aufzulegen, dass es auf Bildung und den Willen zur Bildung ankomme in diesem Laden. Genauer gesagt noch, auf Chancen bei der Bildung und auf Chancengleichheit. Chancen und Chancengleichheit bei der Bildung. Darauf ist ja bekanntlich heutzutage das Versprechen auf Teilhabe am Reichtum zurückgenommen. Materielle Umverteilungsleistungen werden ja immer mehr zurückgefahren. Und parallel dazu wird auch von den politisch Verantwortlichen in ihren Programmdiskussionen diese Kiste mit der Chancengleichheit bei der Bildung hochgejubelt. Tja, manchmal wundere ich mich wirklich über meine Zeitgenossen. Chancen, Chancengleichheit, hurra, soll man dazu sagen. Dabei sind Chancen keine Tore. Bitte sehr, eine ganze Nation hat doch erst in diesem Sommer bei der Fußball-Weltmeisterschaft das Fußballgucken gelernt, auch die, die sich für Fußball gar nicht interessiert haben, und haben dabei unter anderem gelernt, dass Chancen keine Tore sind. Ja, das gilt doch nicht bloß beim Fußballsport. Übrigens, dass Chancen keine Tore sind, das merken heutzutage ja auch noch diejenigen, die es in der Bildungskonkurrenz weitergebracht haben. Der Student von heute, künftig der Student mit einem Studiendarlehen, die spreche ich hier deswegen an, weil die ja so viel von sich reden gemacht haben in letzter Zeit. Der Student von heute, der merkt doch auf dem Arbeitsmarkt, wie viel er wert ist und ob er überhaupt was wert ist. Und es entscheidet sich todsicher nicht an seinem Bildungsgrad, sondern daran, ob er in die Geschäftsrechnung eines Arbeitgebers gerade hineinpasst oder ob er in diese Geschäftsrechnung eines Arbeitgebers eben nicht hineinpasst. Das gilt durchaus heutzutage auch für die gebildeten Stände. Das sieht man ja auch daran, selbst denen droht sonst heutzutage das Abhängen. Dafür gibt's doch neuerdings diese Praktikanten, die da immerzu herumgereicht werden, die es immerzu bloß zu Gelegenheitsjobs bringen, wo sie für die Gelegenheit auf eine Einstellung dann gar für umsonst arbeiten, und die gelten ja heutzutage durchaus als Kandidaten für dieses sogenannte Prekariat. All das Resultat der Geschäftsrechnung von Arbeitgebern.
Ja, wie du es ansprichst, Geschäftsrechnung, das ist ein gutes Stichwort. Wir haben in der vergangenen Stunde schon öfter darauf hingewiesen, die Geschäftsrechnung ist es ja gerade, die das auszeichnet, was hierzulande dann thematisiert wird mit den Stichworten: Wir haben ein Prekariat, wir haben eine Unterschicht. Schauen wir es uns einmal an. Nicht indem wir sagen, oh, wir kennen da kluge Bücher von Karl Marx oder sonst wem, sondern einfach das, was in dieser Gesellschaft von Marktwirtschaft und Demokratie sortiert wird und wie es funktioniert. Und man braucht ja nur hinhören, wie Propaganda und Praxis der Verantwortlichen, der Verantwortungsträger, die sich die Verantwortung auch nicht nehmen lassen, wie Propaganda und Praxis dieser Verantwortlichen geht. Da wissen sowohl die entscheidenden Politiker wie auch die Wirtschaftskapitäne, die für die Beschäftigung, die Verantwortung gern tragen, weil es ihnen nützt. Die kennen solche und solche, ganz unterschiedliche und doch ganz undifferenziert zu Kollektiven zusammengefasste Menschenmassen. Nämlich auf der einen Seite die Wirtschaft. Ja, die kennen die Politiker und die kennen die Unternehmer. Das sind sie. Und auf der anderen Seite die abhängig Beschäftigten. Man weiß um die verschiedenen Funktionen, die verschiedenen Aufträge, die verschiedenen Festlegungen in dieser Gesellschaft, und zwar beim Zustandebringen davon, worauf es in diesem Standort Deutschland, Standort von marktwirtschaftlicher Wirtschaft ankommt, auf Wachstum, und zwar genauer gesprochen auf Geld, Kapitalwachstum. Man weiß ganz entschieden, dass es dabei auf die einen, auf die, die die Unternehmerschaft darstellen, ankommt, dass deren Interesse an Vermehrung dessen, was sie ihr Kapitalvermögen nennen, das Entscheidende ist, von dem alles in dieser Gesellschaft beim Wachstum abhängig gemacht ist. Und dass die anderen, diese große Masse der abhängig Beschäftigten, diese Masse der Bevölkerung eben nichts anderes ist als die abhängige Seite. Und von der politischen Führung her, von denen, die mit politischer Macht diese Gesellschaft beaufsichtigen und organisieren und voranbringen, da tut man das, was man für nötig hält, um das Funktionieren jedes dieser beiden Kollektive, die Unternehmerschaft und die abhängig Beschäftigten, zu fordern und zu fördern. Da wird jedem von diesen beiden Kollektiven das Seine zukommen gelassen, nämlich zum Beispiel den einen Steuererleichterungen, Subventionen, Bürokratieabbau und eben jede Menge auch über die Steuer eingenommene Staatsknete, wenn man so wollte. Und den Arbeitslosen, na den Arbeitslosen für die, damit sie richtig funktionieren, die Hartz-IV-Diät und die Arbeitenden, ganz klar, mehr Belastungen, damit die Arbeitskosten der Arbeitgeberseite sinken. So hat man sie denn beieinander, die beiden großen Kollektive, von denen in dieser Gesellschaft, wenn man sie Klassen nennt, niemand etwas wissen will. Ganz selbstverständlich sortiert Politik und Wirtschaft sich selber zu und weiß, beim Geld entscheidet sich in dieser Gesellschaft das Entscheidende. Die Wirtschaft hat Geld übrig zum Investieren. Und was macht sie damit? Die Wirtschaft lässt ihr Geld arbeiten. Und da Geld nicht arbeiten kann, lässt sie für Geld andere arbeiten, in dieser Gesellschaft die Arbeit verrichten, damit ihr Reichtum mehr wird. So ist es in dieser Gesellschaft eingerichtet. Die einen haben die Arbeit und die anderen die Vermehrung ihres Reichtums davon. Die anderen, diese große Schicht von abhängig Beschäftigten, die man nicht eine Klasse nennen darf. Dieser Menschenschlag braucht Geld, weil er, außerdem, dass er arbeiten kann, also eine Arbeitskraft anzubieten hat, im Wesentlichen nichts hat und sich vermarkten muss. Über den Leisten werden alle die Millionen unverwechselbarer Individuen gnadenlos geschlagen. Welches ihre Einkommensquelle ist? Und mit dieser Festlegung ist alles Wesentliche entschieden, was wer aus seinem Leben machen kann und was der andere eben gar nicht aus seinem Leben machen kann.
Um es zu vervollständigen, die beiden, naja, nennen wir sie halt höflich sozialen Kollektive, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Diese beiden Hauptkollektive der sozialen Marktwirtschaft, die tragen am Geld einen Handel miteinander aus. Und der Handel, den diese beiden Kollektive am Geld austragen, der zeigt, dass sie in einem nicht zu überbrückenden ökonomischen Gegensatz stehen. Woher ich das so genau weiß? Bitte hört, wie ich es auch getan habe, auf die Standortgewaltigen, was die sagen. Die sagen seit 2 Jahrzehnten, der Lohn ist zu hoch. Der Lohn ist zu hoch. Da brauchen Sie den Marx überhaupt nicht gelesen zu haben. Das wissen Sie aus den Grundrechnungsarten Ihrer Wirtschaftsweise. Am Lohn machen sich zwei gegensätzliche Interessen zu schaffen und schon an seine Höhe ist dieser Gegensatz unmittelbar fassbar. Entweder Lebensstandard auf Seiten der Lohnarbeiter oder zusätzlicher Profit auf Seiten der Arbeitgeber. Der Lohn, der Preis für die Arbeitskraft, ist das gegensätzliche Lebensmittel zweier Klassen mit eindeutig verteilten Abhängigkeiten. Ein letztes muss man in dem Zusammenhang noch erwähnen, nämlich wie kommt es denn, dass dieses Privatinteresse von Unternehmern auf private Bereicherung diesen Rang eines allgemein verbindlichen Datums, Maßstabs gewonnen hat. Es ist doch nun mal ein Partikularinteresse, ein Privatinteresse. Nun ja, die Sachwalter der Nation, die Politiker aller Sorten, die bürgen dafür, dass das Privatinteresse von Kapitalisten sozusagen amtlichen Rang erhält, weil nämlich die Vertreter des politischen Gewaltmonopols für ihren Herrschaftsbedarf auf Wachstum als ökonomische Quelle setzen. Deswegen setzen sie dieses ihr Gewaltmonopol auch ein zum Schutz des Privateigentums von Unternehmern und ernennen das Wachstum zum Allgemeinwohl. Und nur weil dies der Fall ist, nur deshalb gilt das Wachstum, wohlgemerkt das Wachstum von Privateigentum, als ein Sachzwang. Deswegen, weil der Staat diese Sache für alle zum Zwang macht und dafür sorgt, dass an einem Standort von Kapital alles und alle dem Wachstum dienen. Vor allem die andere Klasse, die, deren Lebensunterhalt notorisch zu hoch ist. Und dann auch für die vom Wachstum Abgehängten, also für dieses sagenhafte abgehängte Prekariat gilt, ihre Not ist todsicher kein Grund dafür, an den Notwendigkeiten des Wachstums irgendetwas zu deuteln.
Hier ist Index und wir arbeiten einen Gegenstandpunkt heute zur Frage der leidigen Unterschichtsdebatte, die in den letzten paar Wochen durch dieses Land geschwappt ist. Einiges haben wir schon gesagt, einiges haben wir schon sachlich geklärt. Vielleicht noch einmal ein deutliches Licht auf die Sache mit der Arbeit und der Arbeitslosigkeit. Unterschicht, diese Art der Debatte, die Art von, ja, wir haben vielleicht sogar zwei Klassen. Die eine, die hat Arbeit und die andere, die hat keine. Das beruft sich auf Scheidungen in dieser Gesellschaft, die all die Gründe verwischen, die erklären würden, woher kommt es denn, das ganze elende, ärmliche Leben in einer Gesellschaft, die immer mehr Reichtum mit immer weniger Leuten produziert. In dieser Gesellschaft, schauen wir einmal genau hin, da ist Arbeiten für Geld, sich anbieten mit seiner Arbeitsfähigkeit, die Einkommensquelle der großen Masse der Bevölkerung, weil sie kann ja nicht zur Vermehrung ihres Reichtums das Angebot unterbreiten, ich lasse andere für mich arbeiten, dann werde ich reicher, habe allerdings nichts weiter zu tun, als arbeiten zu lassen. Nein, die große Masse der Bevölkerung ist eben auf Arbeit für Lohn, für Gehalt angewiesen und nennen wir es kurz Lohnarbeit. Das ist nicht bloß eine sehr schlechte Einkommensquelle, weil in ihr drin steckt, sie darf nie in Konflikt geraten dazu, dass die Arbeit mehr bringen muss, als sie den Unternehmer gekostet hat. Und das heißt, diese Arbeit muss gering bezahlt sein. Und es ist außerdem das Anliegen dessen, der die Arbeit dann gemietet, gekauft hat, möglichst viel aus der Arbeit herauszuholen. All dies fasst sich ja zusammen auf Seiten der Arbeitnehmer darin, dass ihre Gesundheit verschlissen wird und zu Recht an großem Einkommen nichts herauskommt, was jeder dann merkt, wenn er seinen Job verliert. Also, diese Lohnarbeit ist nicht nur eine schlechte Einkommensquelle, eine sehr schlechte, sondern sie ist auch noch eine mit eingebauten Versagen, weil Arbeit und Arbeitslosigkeit, das ist gar nicht der große Unterschied, sondern das sind die zwei abwechselnden Zustände für diese Sorte von Menschen, diese abhängig Beschäftigten, diese Lohnabhängigen, was schon Millionen von Einzelschicksalen, so nennt man es ja immer, am eigenen Leibe erfahren haben. Man lobt immer die Arbeitgeber. Man nennt die Unternehmer Arbeitgeber, weil sie würden doch den armen Menschen Arbeit geben. Tja, wenn man das einmal ernst nehmen würde, dann müsste man sie eigentlich auch Arbeitwegnehmer nennen. Denn sie sind es ja, die darüber entscheiden, ob sie Leute entlassen. Und sie tun es massenhaft. Und warum? Naja, sie sagen, die Bezahlung dieser Leute, die kann ich einsparen. Wenn ich Maschinen erwerben kann, die die Arbeit erleichtern, dann bezahle ich doch nicht etwa die Leute weiter, sondern die Anschaffung der Maschine wird nur damit gerechtfertigt und verglichen, dass sie mehr an Lebenskosten der Arbeitnehmer erspart, als sie gekostet hat. Und dann werden also von gewinnbringenden und gewinneinspielenden und überhaupt den Reichtum befördernden Investitionen ausgerechnet von erfolgreichen Unternehmern Leute überflüssig gemacht. Und diejenigen, die in der Konkurrenz verloren haben, ja, die schmeißen sowieso ihre Leute raus und sagen, ja klar, sonst sind diese Lohnkosten ja viel zu hoch. Und obwohl es so glasklar ist, dass Beschäftigte und Beschäftigungslose, lohnabhängige Lohnarbeiter in die eine Rubrik der Scheidung dieser Gesellschaft in zwei klare, gegensätzliche und durch ihre Interessen Gegensätze bestimmte Klassen gehören, setzt eine ganz andere, nämlich die verteidigende, schönfärbende Betrachtungsweise, eine ganz andere Scheidelinie, nämlich die zwischen Leuten mit Einkommen und solchen ohne. Da heißt es dann, wir sind eine Zweidrittelgesellschaft Und das untere Drittel hat keine Arbeit oder eine solche, von der man sich nicht ernähren kann. Tja, das ist eine Abstraktion von der Einkommensquelle, von der in dieser Gesellschaft alle abhängig gemacht sind. Und außerdem ein sehr seltsames Lob. Toll, freut euch. Ihr könnt noch für euren Chef arbeiten. Naja, das ist auch eine seltsame Betrachtung der Mühe, die einem Aktiven, der für Lohn oder Gehalt arbeiten muss, aufgeheizt wird, wenn man ihm sagt, du hast Arbeit, das ist doch überhaupt dein höchstes Glück, guck nicht drauf, was du verdienst.
Also jetzt haben sie dann die Unterklasse gerade eben wieder entdeckt. Also Leute, die für die Wachstumsbedürfnisse des weltweit tätigen Kapitals absolut überzählig sind und die wegen dem Status, den sie verpasst kriegen, sogar noch vom normalen Lohnarbeiter-Armutsstandard ausgeschlossen sind. Aber bloß wie haben sie diese Unterklasse wiederentdeckt? Tja, eben gerade nicht als die unterste Abteilung der Lohnarbeiterklasse, sondern mehr so herum eine Scheidelinie zwischen integrierten Leuten in diesem Laden und andererseits welchen, die aus ihm herauszufallen drohen. Das soll die Scheidelinie sein, um die es da geht. Das lehrt einen ja auch noch dieses Sprachdenkmal vom abgehängten Prekariat. Das ist ja zusammengesetzt aus prekär und Proletariat. Also prekär, damit ist angespielt auf, das sind Leute, die wissen buchstäblich morgen nicht, ob sie noch was zum Essen haben. Die sind in vollkommen ungesicherten und unberechenbaren Lebensverhältnissen. Tja, dieser prekäre Lebensstatus, der wird also in Prekariat mit Proletariat zusammengespannt. Und diese Anspielung aufs Proletariat, das es doch eigentlich schon lange nicht mehr gibt, verrät den besorgten Standpunkt, der hier in der Arbeitsteilung der bürgerlichen Wissenschaft zuständigen Soziologen. Da, wo unter dem Vorzeichen der globalen Konkurrenz der Kapitalstandorte der Kapitalismus hemmungslos all seine Gesetzmäßigkeiten austobt und auch das Subproletariat in einem unübersehbar wachsenden Ausmaß produziert, da warnen diese Soziologen vor zu viel Scheidung in dem Laden, für den sie das theoretische Sorgerecht gepachtet haben. Diese Warnung ist übrigens gleichbedeutend mit der Entdeckung, dass da von oben Betreuungsbedarf ansteht. Wer an der Unterschicht das Problem einer gesellschaftlichen Scheidung aufmacht, die er haarscharf schon an der moralischen Ecke der Klassenscheidung ansiedelt, der möchte dabei helfen, dass die Unterschichtler sich wenigstens besser benehmen, meinetwegen auch mit der Akzentverschiebung, er möchte dabei helfen, dass die Unterschichtler sich wenigstens besser benehmen können. Also dass sie den Willen zur Teilnahme an der Konkurrenz oder an der Bildungskonkurrenz nicht fahren lassen, auch wenn sie weder von der Konkurrenz noch von der Bildungskonkurrenz irgendetwas haben. Leute, die so darüber reden, die möchten andererseits ihren Laden auch daran gewöhnen, dass es eine Unterklasse gibt und die ab jetzt dauerhaft dazugehört und dass Armut nicht schändet, nämlich den Laden, der sich bei der Globalisierung behaupten muss und sich in diesem Haupt- und Generalstaatsziel durch massig viele Globalisierungsverlierer doch nicht irre machen lassen darf. Also an der Staatsräson, die so viele Prekäre produziert und sie in ihren Status einweist und sie mit Hartz IV betreut. Also nichts an dieser Staatsräson, die diese Leute produziert, ist zu ändern. Und zugleich wird das überhaupt gar nicht gelten gelassen, dass die Unterschichtler darauf sich ihren Reim machen, sondern von ihnen wird verlangt, sie sollen anständige Mitmacher sein.
Tja, und das anständige Mitmachen? Tja, beim anständigen Mitmachen, da gibt es einen ganzen Rattenschwanz an Anforderungen. Die da unten, die sollen sich zusammenreißen statt saufen. Die sollen die richtigen Parteien wählen. Die sollen ihre Kinder, egal was aus ihnen wird, jedenfalls so aufziehen, dass die, wenn sie aus der Schule kommen, auch zur Verfügung stehen für den Arbeitsmarkt. Und eins ist damit ja wohl festgeschrieben, wenn man sagt, hey Unterschichtler, ihr müsst eure Kinder richtig herrichten. Dass quasi das Dasein einer solchen Schicht etwas auf die Ewigkeit ausgerichtet ist in dieser Gesellschaft. Denn warum müsste man sonst sagen, haltet eure Kinder oder Enkel an, da sie nicht das werden, was ihr seid? Es ist also auf Dauer gestellt. Es ist als Dauereinrichtung angesehen, dass es diese Unterschicht gibt. Tja, wir haben uns Mühe gegeben, heute darüber zu sprechen. Nein, eine Unterschicht, das ist schon eine Definition der Politik. Das ist eine Problemdefinition der Politik. Sie verschweigt nichts, aber sie will darauf hinweisen, diese Leute, die sollen dazugehören und sich gefälligst so aufführen. Dafür bietet übrigens im Unterschied zum Begriff, hier gibt es einen Gegensatz der Interessen, einen Gegensatz der Leute, die abhängig sind von Arbeit und denen, die mit Kapital alle anhalten, für sie zu arbeiten und sie auch dann auf die Straße werfen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Da gibt es in dem Begriff Schicht eigentlich schon eine Anlage, die ist dafür da zu sagen, Gegensätze gibt es doch bei uns in der Gesellschaft nicht. Bei uns in der Gesellschaft, da ist es doch so, alles nur Schichten, alle gehören zum Gleichen. Eine Schicht, noch eine Schicht, wie ein Baumkuchen. Da werden die Fragen gar nicht aufgeworfen. Ja, was machen eigentlich die Unterschichten, die Mittelschichten, die Oberschichten? Was zeichnet sie eigentlich aus? Dann käme man nämlich dazu, dass sie alle als Schicht vom Gleichen zu behandeln, wenig zutreffend ist. Nein, in dieser Begrifflichkeit ist einerseits ausgedrückt, alle gehören doch irgendwie unter dem moralischen Gesichtspunkt, wir sind doch alles Deutsche zusammen und es ist alles nur eine kleine, kleine Unterscheidung. Dann ist derjenige, der wenig Geld verdient, wahrscheinlich so etwas Ähnliches wie ein schlecht verdienender Unternehmer und derjenige, der als Unternehmer Geld verdient, ist so etwas wie ein gut verdienender Arbeitnehmer. Alles in dasselbe aufgelöst. Und doch, in Unterschicht ist natürlich etwas anderes auch angesprochen. Und darum ist dieser Begriff jetzt so beliebt gewesen. Dieses gehört eigentlich nicht zu diesem Laden. Die Leute führen sich nicht richtig auf und ihre materielle Lage ist vielleicht auch eine schlechte Bedingung, dass sie all die Pflichten erfüllen, sich im Elend anständig aufzuführen. Dafür war jetzt dieser kleine dieser kleine Debattenbeitrag der Politik zu der Frage, wir haben doch eine Unterschicht. Wir haben doch eine Unterschicht und von daher müssen wir von ihr auch verlangen, dass sie sich anständig aufführt und von der Politik, dass sie sie richtig behandelt. Von daher war diese Debatte nichts weiter als eine Selbstaufforderung der Politik, eine Selbstaufforderung dazu, sich wie bisher um diese Unterschichtler zu kümmern und zu sagen, die müssen richtig zugerichtet und als politisches Problem beobachtet werden, damit in dieser Gesellschaft es immer so weitergeht, viel Reichtum als Kapital produzieren und auf der anderen Seite viele Leute, die was sind? Naja, dafür da, dass dieser Reichtum produziert wird und wenn sie nicht gebraucht sind, naja, dann liegen sie eben auf der Straße. Dabei anständig zu bleiben, da will die Politik drauf aufpassen. Das ist in dieser Art und Weise des Besprechens der eigenen Gesellschaft einen ganzen Sumpf von Widersprüchen gibt, das haben wir ja schon erwähnt. Aber eins sollten wir vielleicht noch thematisieren, Heinz. Heutzutage wird darauf verwiesen, wie sehen sich eigentlich die Leute, um diese legendäre Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung einmal zu zitieren. Diese Leute, die diese Stiftung die diese Studie gemacht haben, die jetzt in den letzten Wochen immer genannt wird, die schreiben in ihrer Studie auf der ersten Seite, Teilergebnisse aus den Tabellen wurden in der Öffentlichkeit mit aktuellen Diskussionen über Armut, neue gesellschaftliche Schichtungen verbunden, obwohl weder in der Studie noch in den ersten Analysen beispielsweise der Begriff Unterschicht benutzt oder gedacht wird. Vielmehr, so in dieser Verlautbarung der Friedrich-Ebert-Stiftung, vielmehr zielte die Befragung darauf herauszufinden, welche Wertpräferenzen in der Bevölkerung vorliegen und welche Zuordnung zu politischen Typen diese Präferenzen erlauben. Tja, da haben wir dann den Punkt Zuordnung und Selbsteinschätzung und Einschätzung.
Ja, gerade eben nochmal wieder der kleine Seitenschlenker. Es war immer das Highlight der bürgerlichen Dementierung der Existenz von Klassen, darauf hinzuweisen, die Proletarier sehen sich selber überhaupt gar nicht als Proletarier, sondern als ungefähr als alles andere, bloß nicht so weit unten angesiedelt. Das war immer ein Highlight der bürgerlichen Klassenleugnung. Die Typen selber, die sehen sich nicht so. Mir kommt es so vor, als wäre das ziemlich interessensgeleitet parteiisch, wann Sozialforscher ihre Klientel, deren Selbsteinschätzung aufs Wort glauben, und wann eher nicht? Bei der Klassenfrage kommt es Ihnen sehr zu Pass, dass da alle möglichen Teile dieser einen Klasse sich einbilden, sie wären was Besseres. Hingegen schon bei diesen Prekären da, bei diesem abgehängten Prekariat, schon da werden unerwünschte Umfrageergebnisse festgehalten, da wird denen keineswegs aufs Wort geglaubt. Da ist es keineswegs so, dass die Sozialforscher sagen, das geht in Ordnung, wenn sie bei ihren Erhebungen mitgeteilt kriegen, diese Leute da aus der Unterschicht, die sind politikverdrossen, die wählen überhaupt nicht. Oder wenn, dann wählen sie links- und rechtsextreme. Das sagt kein Sozialforscher. Ja, wenn die das so sehen, dann geht's auch in Ordnung. Ganz im Gegenteil. Da ist das ein Alarmsignal. Sorge macht sich breit. Und heutige SPDler, die machen laut Zeitung regelrechte Strategiedebatten darüber, auf welche gesellschaftliche Schicht, die sie dann mit ihrer Brauchbarkeit als Wählerklientel für die SPD gleichsetzen, auf welche dieser Schichten, die sie da ausgemacht haben, sie sich hauptsächlich bei ihrer programmatischen Selbstdarstellung beziehen sollen. Also vom Proletariat wollen sie sowieso nichts wissen. Ein gewisser Herr Vizekanzler Müntefering, von dem hat man erfahren, der will auch vom Prekariat nichts wissen, sondern der will mehr auf die von ihm sogenannten Leistungsträger aus der Mitte der Gesellschaft als das Stimmvieh des SPD-Machterwerbs setzen. Und der Müntefering kriegt dann von seinen Parteigenossen, also von seinen um denselben Erfolg besorgten Kollegen, dann gesagt, dass man auch die Unterschicht nicht einfach abschreiben darf, sondern dass man auch die, wie das im Politjargon so schön heißt, abdecken sollte, um sie zum Beispiel zu SPD-Wählern zu machen oder darüber hinaus, um dafür zu sorgen, von oben her, dass sie quasi trotz allem, was man ihnen antut, bei der Stange bleiben. Deswegen wird nicht an ihrer Armut irgendetwas verändert. Haben wir ja darauf aufmerksam gemacht. Der Segen der Globalisierung ist das Hauptargument und dagegen sind noch so viele Globalisierungsverlierer kein Einwand. Also an ihrer Armut wird todsicher nichts geändert. Stattdessen wird ihre Einstellung zur Armut abgefragt und geprüft und die bietet Anlass zur Sorge von oben. Damit dieser Menschenschlag nicht am Ende noch, wie bei unseren Nachbarn in Frankreich beispielsweise zu besichtigen, als ein Ordnungsproblem auffällig werden. Problematisch genug führt sich diese Bande ja auf mit ihren schlechten Manieren und ihrer Weigerung, dem Tugendkanon der Konkurrenz Folge zu leisten, bloß weil sie davon nichts haben. Dies ist jedenfalls der ganze Maßstab der Aufmerksamkeit, der die Unterschicht sich neuerdings erfreuen darf. Beihilfe erfährt sie höchstens auf der Seite der Bedingungen, wie sie sich in ihrer Armut einrichten sollen. Also beispielsweise das letzte Kindergartenjahr beitragsfrei oder mehr Gesamtschulen oder irgend so etwas. Da hat der 40-jährige Langzeitarbeitslose nicht so übermäßig viel davon. Von wegen seine Armut wäre der Stein des Anstoßes. Nein, auch wer an der Bedingungsfront was ändern will, der will das nur deswegen und dafür, dass diese Leute den Willen zur Konkurrenz, von der sie nichts haben, nicht fahren lassen und, sehr bemerkenswert, der private Wille zur Konkurrenz, an deren Ende ein Privaterfolg stehen soll, der wird von den politischen Leistungsträgern gleich identifiziert mit, das ist übrigens dasselbe wie staatsbürgerliche Anständigkeit, wie mitmachen, wie dazuhalten zu dem Laden. Also liebe Leute, aufgepasst, es ist wie immer kein Segen, sich die Aufmerksamkeit von bürgerlichen Politikern zu sichern.